Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, Pierre Dispensieri, tatsächlich, Hauke, ich kann es nachvollziehen, ist nicht ganz einfach, wenn man es zum ersten Mal liest. Aber ich verspreche euch, ihr vergesst es nicht mehr so schnell. Vielleicht nach der Predigt noch nicht so einfach, aber tatsächlich glaube ich, wenn man mich sieht, denkt man, ah ja, okay, jetzt kann ich mir die Namen und den Mann vielleicht besser merken. Tatsächlich, ich bin nicht alleine hier, ich habe ein paar Leute mitgebracht, die sitzen hier ganz entspannt in der zweiten Reihe, sie wissen noch nichts von ihrem Glück, dass sie nachher tanzen dürfen, nein, Scherz, ich kann euch beruhigen und euch beruhigen, genau, wir kommen vom Haus Saron, da bin ich seit bald 3 Jahren der Hausleiter und da habe ich 4 FSJler und BFDler, Simon Steinacker kommt da hier aus dem Bezirk Ulm, der auch heute mit dabei ist, daher kleines Heimspiel für ihn. Und großes Heimspiel für mich. Ansonsten, ich bin verheiratet mit der Maike, bald, jetzt muss ich rechnen, egal, nein, nicht egal, Entschuldigung, bitte streichen, 16 Jahre sind wir verheiratet, haben keine Kinder, hab nach dem Studium in Liebenzell als Jugendpastor gearbeitet, bei Darmstadt in einer LKG und dann kam ich zurück zur Liebenzeller Mission, habe dort die Jüngerschaftsschule geleitet, 5 Jahre lang mit der Maike als Hauseltern und bin jetzt nicht Hausvater, wie man vielleicht früher oder manchmal noch sagt zu mir, sondern Hausleiter. Ich fühle mich tatsächlich wie ein Vater. Ich bin erst 43 und wenn dann Gäste da sind, die vielleicht ein bisschen älter sind als ich, komme ich mir komisch vor, wenn ich sage, ich bin übrigens dein Hausvater. Vielleicht bei euch 4 könnte man ein Auge zudrücken, aber auch da bin ich es nicht. Sondern da bin ich der Chef in vielen Sachen. Genau. Wir vom Haus Saron gehören ja zum SV, zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Also praktisch, wir sind euer Gästehaus. Reinhard und Ulrike, wo ist sie jetzt? Ah, Ute, da hinten. Ulrike, Ute, Ruth. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Also hier steht's, aber völlig verwirrt. Die kommen ja regelmäßig, im Januar kommt ihr wieder. Da freuen wir uns schon drauf. Wir machen den Ehewochenende bei uns. Wir machen viele Freizeiten, tolle Sachen jetzt auch ganz neu. Falls ihr uns nicht kennt, wer kennt uns denn nicht? Okay, gut. Gut gemacht bisher, kein Problem. Wir machen viele Veranstaltungen, Seminare übers Jahr hinweg. Aber man kann auch als Gemeinde zu uns kommen. Und da freuen wir uns immer, wenn SV-Gemeinden kommen. Genau, daher, genau, das sind so ein paar Fakten, wir haben 200 Betten knapp, wir machen über 20.000 Übernachtungen, über 1 Million Euro Umsatz, genau, aber genug dem Ganzen. Warum bin ich eigentlich hier? Wir steuern ziemlich schnell auf Weihnachten zu. Also ich, nur noch mal zur Erinnerung, also Weihnachten ist bald und dann habe ich mir gedacht, wir könnten doch drüber nachdenken, wie würde denn Jesus Weihnachten feiern? Und wie geht's euch tatsächlich, wenn ihr heute an Weihnachten denkt? Es sind nur ein paar Tage noch bis dorthin. Oder was löst denn das dann auch bei euch aus, wenn ihr an Weihnachten denkt? Kommen da vielleicht positive Erinnerungen? Was fällt euch sofort ein? Urlaub? Familie? Geschenke? Kochen, zusammen Zeit haben. Also was verbindet ihr an einem schönen Weihnachten? Hat jeder einen Gedanke? Oder geht es euch eher so, wo ihr sagt, oh, puh, Weihnachten, hey, das muss echt nicht sein. Weil da kommen mir ganz viele Wunschzettel in den Kopf. Keine Ahnung, was ich mir wünschen soll. Ich denke nur an Stress, an Einpacken, die ganzen Geschenke, dann auch wieder auspacken, vielleicht auch auspacken von Enttäuschungen, die ganzen Missverständnisse und irgendwie auch so ein Gefühl von Leere. Weihnachten. So hat es mir mal jemand gesagt, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Also es muss nicht unbedingt sein, Aber nochmal, was assoziiert ihr denn, wenn ihr an Weihnachten denkt? Also in 9 Tagen ist soweit. Ich selber einerseits freue mich auf Weihnachten. Ich genieße dann die paar freien Tage mit der Maike. Wir feiern unsere Zweisamkeit und da freue ich mich drauf. Es wird gut. Oder auch als Kind, wenn ich an Weihnachten denke, habe ich tolle Erinnerungen. Das erste, was mir immer in den Kopf schießt, ist nämlich Tombola. Bei uns in Italien ist das eine Tradition tatsächlich, oder vermutlich nur in meiner Familie, ich weiß es jetzt nicht, aber da hat man immer an Weihnachten Tombola gespielt. Also jeder kriegt so ein Chipkärtchen, dann zielt einer aus dem Säckchen Zahlen 1 bis 100, liest die laut vor und wer 3 in der Reihe hat, 4 in der Reihe, 5 in einer Reihe oder das ganze Kärtchen ruft immer Tombola und hat dann was gewonnen. Und das sind für mich tatsächlich irgendwie Kindheitserinnerungen. Ja? Und warum? Weil da irgendwie alle zusammenkamen, der Mix aus Deutsch, Schwaben, Italiener, Sizilianer, alle einem Haufen, viele konnten kein Deutsch. Wir mussten die Nummern immer auf Italienisch und Deutsch sagen. Und es war schon spannend. Und ich als fast Jüngster in der Generation war schon auch sehr stolz, dass, sag ich mal, die älteren Brüder, Geschwister, Cousinen, Cousins zusammen mit mir, kleinen Pierre, Weihnachten feiern und auch Tombola spielen. Tatsächlich denke ich mir, hey, die nehmen sich Zeit für mich. Und das ist tatsächlich einer meiner schönsten Kindheitserinnerungen, wenn ich an Weihnachten denke. Und das ist ziemlich weit vorne. Oder wenn ich an letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, als von meiner Frau die Eltern bei uns zu Gast waren mit ihren Geschwistern, also die Geschwister von meiner Frau, und unser Haus voll war. Ich liebte es tatsächlich, Gastgeber zu sein und dann für die zu kochen und das Haus voll zu haben und dann eben das zu feiern. Und klar, wenn man dann abends zusammensitzt beim Gläschen Rotwein und dann vielleicht nochmal über die Weihnachtsgeschichte sich unterhält, und sich vorstellt, dass eine 13-Jährige schwanger wird in einem Kuhnest wie Nazareth mit knapp 400 Einwohnern, wo eigentlich jeder jeden kennt. Und dann wird eben die Verlobte von diesem Josef schwanger. Und da braucht man sich eigentlich nicht erklären, denn klar, der Heilige Geist, klar. Aber auch das sind für mich tolle Weihnachtserinnerungen. Habt ihr welche? Und wir könnten uns sicherlich jetzt eine Stunde unterhalten über schöne Weihnachtserinnerungen, die jeder von euch hat. Und es ist auch schön. Haltet die fest, schreibt die auf, legt sie in euer Tagebuch, in eure Bibel, pinnt sie an die Wand, dass ihr es echt nicht vergesst. Und ich denke tatsächlich, ohne euch zu kennen oder auch zu wissen, an was ihr denkt, glaube ich, dass die meisten Weihnachtserinnerungen, die schönen, die positiven, ganz stark mit Begegnungen zusammenhängt. Mit einer besonderen Form von Gemeinschaft. Mit einem guten Austausch, tolle Begegnungen. Da ist jemand, der hört mir zu. Er schenkt mir seine Aufmerksamkeit und er gibt mir Zeit. Und genau das sind doch so positive Erinnerungen. Natürlich, ich und ich glaube jeder von euch kennt auch andere Erinnerungen, die überhaupt nicht gut sind. Es ist vielleicht eine komische Stimmung im Haus, der Streit von gestern liegt noch in der Luft oder das Geschenk kam nicht gut an. Und dann vielleicht auch als Kind, vergleicht man ja auch, der hat viel mehr oder viel cooleres bekommen als ich. Und das sind natürlich auch weniger schöne Erinnerungen. Auch die habe ich. Und jetzt, wie gesagt, stehen wir 9 Tage vor Weihnachten. Und jetzt meine Frage, wie wird denn Weihnachten 2024? Schön? Richtig schön? Bedeutsam? Weil jeder wünscht sich doch bedeutsame Weihnachten. Aber wie bekommen wir das hin? Und tatsächlich, glaube ich, ist es gut, wenn wir vielleicht den Erfinder fragen, der Weihnachten erfunden hat, weil ich vermute, der weiß am besten Bescheid. Also wie wäre es denn tatsächlich, wenn wir Jesus fragen, wie er Weihnachten feiern würde? Und zwar bei dir. Also wie würde Jesus Weihnachten feiern bei dir? Wenn Jesus jetzt kommen würde, nicht mit Umhang und Sandalen, sondern in Jeans und Pullover, er sitzt bei dir an deinem Tisch an Heiligabend mittendrin und geben von Geschenkpapier, Verwandtschaft, Plätzchen. Er sitzt auf deiner Couch. Wie werden das? Wie feiert Jesus mit? Oder was bringt er mit? Oder sagt er an dem Punkt, das gefällt mir und das muss ich sofort meinem Vater erzählen, weil genau so muss Weihnachten sein. Oder wo denkt ihr genau so, das passt so wie es ist. Wo Jesus dann auch sagt, ja genau so habe ich mir Weihnachten vorgestellt. Oder wo gibt es Punkte an Heiligabend, wo Jesus dann auch sagt, ich fühle mich hier ein bisschen fremd. Das passt jetzt vielleicht eher nicht so. Das macht mich vielleicht traurig. So habe ich mir es nicht vorgestellt. Und natürlich fühlt sich das komisch an, jetzt darüber nachzudenken, wie denn Jesus wirklich mit uns Weihnachten feiern würde. Wie wäre es denn, wenn er mit dabei wäre? Und natürlich, ich habe da keine Antworten drauf. Es ist ja alles nur spekulativ. Deshalb ist es eigentlich schon seltsam, sich die Frage zu stellen, wie würde Jesus Weihnachten feiern? Obwohl, ich stelle sie nochmal, wie würde denn Jesus Weihnachten feiern? Oder ich formuliere es anders, wie hat Jesus Weihnachten gefeiert? Und ich glaube tatsächlich, da kann man vieles ablesen, wie unser Weihnachten dieses Jahr wird. Bedeutsam. Gut und schön. So wie es der Erfinder selbst gefeiert hat. Ganz am Anfang. Jesus sagt nämlich, ich gehe freiwillig in die Welt hinein und feiere das erste Weihnachtsfest. Er hat allen Reichtum, alle Macht und alle Möglichkeiten dieser Welt und kann sich raussuchen, wie er Weihnachten feiern will. Er steht wie vor einem offenen Wandschrank und überlegt sich, wie will ich Weihnachten feiern? In welcher Zeit? In welcher Region? In welcher Umgebung? Mit welcher Dekoration feiere ich denn mein erstes Weihnachten? Genauso stelle ich mir das vor, dass ihr es überlegt habt und ich suche mir ein kleines Völkchen raus, unbedeutsam. Ein Volk, das unterdrückt wird, ein Volk, dessen Spielball zwischen den Mächten dieser Zeit ist und suche mir auch einen Ort aus, den keiner kennt. Der wird auch nie erwähnt. Nazareth. Den kennt keiner. Da will niemand aufwachsen. Ich suche mir auch eine ungebildete Familie aus und ein Teenagermädchen. Da will ich aufwachsen. Und was für ein Zimmer? Ja, nicht so pompös. Nein, am besten ein Stall mit Futtertrog. Ja, das ist doch eigentlich Dekoration genug. Und das sind doch gute Voraussetzungen für das erste Weihnachten. So will ich feiern. Da passe ich doch gut rein. Klar, Geschenke muss es auch geben. Jesus ist ein großer Fan von Geschenken. Nicht so mit der Handbremse, nein, er liebt es, Geschenke zu bekommen. Weil er will nicht, er kleckert nicht nur, er klotzt richtig ran. Weil er beschenkt uns ja auch mit sich selbst. Aber wer muss das als erstes hören? Also wie geht's da weiter im Programm Gottes? Natürlich zu denen er zuerst kommt, die für die er die größte Vorliebe hat, nämlich den Ausgegrenzten, den Verlierern, den Hirten. Die Hirten, das sind nicht so, wie wir es vielleicht denken, wenn wir sie auf unsere Krippe stellen. Denn so gut geht's ihnen nicht, nein. Die waren, glaube ich, noch schlechter, nein, nicht nur Glaube, die waren schlechter bezahlt als die Tageslöhner der Zeit damals. Also weit unter den Haussklaven angesiedelte Menschen, die ihre Arbeit getan haben, ganz unten. Eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Also wer nichts wird, hat es mal zu mir geheißen. Damals hieß es, wer nichts wird, wird Hirt. Ja. Und so sitzen sie dann ängstlich auf dem Feld. Und denen gilt es als allererstes, diese tolle Botschaft zu verkünden. Da heißt es aus Lukas 2, ich verkündige euch große Freude, denn euch Ausgegrenzten, euch Schwachen, die am Rand steht, da steht es nicht drin, das füge ich jetzt ein, ihr zuerst, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter ist euch geboren. Und dann, wie geht's weiter? Es geht weiter mit Anbetung, mit Lobpreis im Stall. Genau so hat und ungefähr so hat Jesus Weihnachten eingeführt. Und ich denke tatsächlich, so ungefähr würde Jesus heute Weihnachten feiern. Und genau diese Frage haben sich ein paar Pastoren in Amerika gestellt. Wie können wir denn heute Jesus nachfolgen? Und wie kann er sich das dann auch am 24. Dezember zeigen, dass wir Jesus konsequent nachfolgen? Wie zeigt sich das an unserem Weihnachtsfest, dass wir Jesus nachfolgen? Und wie wird Weihnachten schön und bedeutsam? Und genau das haben sich die Pastoren gefragt. Und dann haben sie eine Verschwörung eröffnet, die Advent Conspiracy, also auf Englisch oder auf Deutsch die Adventsverschwörung. Sie haben gesagt, wir wollen, dass Weihnachten wieder lebensverändernd wird, wie es schon einmal war. Und dazu haben sie 4 Punkte erstellt oder genannt, weil Weihnachten soll wieder lebensverändernd und kraftvoll sein. Wenn zuerst Worship Holy ist der erste Punkt. Also wenn volle Anbetung geschieht. Zuerst Anbetung. Die Weihnachtsgeschichte im Neuen Testament in den Evangelien ist geprägt davon, von Anbetung. Anbetung der Engel. Anbetung von Maria. Anbetung der Hirten. Anbetung von Simeon. Immer ist es dicht gedrängt von der Botschaft, Gott wird Mensch. Es ist die Anbetung des Sohnes. Und es zieht sich weiter durch bis heute. Und jeder, der diesem Kind in der Krippe echt begegnet, kann nicht anders als mit Anbetung reagieren. Also, ich freue mich nachher drauf auf mein Top-Hit, Weihnachtslied von Paul Gerhardt, ich stehe in einer Krippe hier. Wie stark er es auf den Punkt bringt, die Anbetung angesichts dessen, was an Weihnachten passiert. Da heißt es in 2 Versen, ich stehe in einer Krippe hier. O Jesus, du mein Leben. Ich komme und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin. Es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Und lass dir's wohl gefallen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen. Hey, wie stark formuliert es Paul Gerhardt hier. Wer vor diesem Kind in der Krippe steht und annähernd begreift, was hier geschieht, der kann nicht anders, als anbetend stehen zu bleiben. Weihnachten 2024, geprägt von Anbetung, wäre ein anderes Weihnachten als sonst. Und ich weiß nicht, wie ihr das als Familie leben könnt, aber vielleicht könnt ihr euch bewusst treffen zum Gebet, zum Singen, sich unterhalten, was für euch es bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Elemente schaffen in eurem Weihnachtstrubel, wo ihr zur Ruhe kommt und fokussiert, gemeinsam auf Jesus schaut. Ganz einfach volle Anbetung. Das zweite, was sie sagen, ist, wie Weihnachten bedeutsamer werden kann, spend less. Also gib weniger. Gib weniger aus. Und es ist auch ein schwieriges Thema. Ich weiß, es ist auch ein heikler Punkt. Denn selbst ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Und noch mehr liebe ich es aber, tatsächlich Menschen zu beschenken. Und ich weiß, auch da es Menschen gibt, die haben so eine Sprache der Liebe. Also man sagt eine so Sprache der Geschenke. Tatsächlich, weil es, wenn sie ein Geschenk bekommen, dann hören sie, ja, ich bin geliebt und gewertgeschätzt. Und das ist auch total gut und wichtig. Aber ich glaube, auch diese Menschen haben das auch schon mal erlebt, das, was da es gab, also so dieses Pflichtgeschenk, die gibt's halt jetzt. Kennt ihr das? Da kriege ich mich jedes Jahr in die Haare mit meiner Frau. Wir haben zwar keine eigenen Kinder, aber wir haben viele, ich wollte schon sagen Enkel. Geht ja nicht. Nichten und Neffen. Und jedes Mal ist die Frage, wer kriegt was? Jetzt habe ich zwei Brüder, die sind wieder verheiratet, also Patchwork Family, aus zwei wurden vier, aus drei wurden sechs. Ja, wo wir dann plötzlich sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Also nur der eine Hälfte verschenken, das geht ja nicht. Ja, aber wie viel? Ja, dann sind das ja meine Patenkinder und das sind da, also, versteht ihr, was ich meine? Dieses Pflichtgeschenk. Am Ende einigen wir uns immer, dass es was gibt. Aber muss es immer das Große sein? Oder diese Geschenke, die euer Weihnachten schöner machen? Oder eher leerer? Also der Vorschlag von dieser Adventsverschwörung ist, versucht doch mal ein Geschenk weniger. Wir in der Familie haben es dieses Jahr abgeschafft. Wir haben es die letzten Jahre so gemacht, dass wir wichteln untereinander. Ja? Jeder zieht einen Namen und dann bekommt diese Person von mir ein Geschenk und diese Person von der anderen Person. Und dann ist es schon mal entspannter. Also für mich, also weil dann, wie gesagt, nicht nur Nichten und Neffen, dann habe ich Brüder. Und bei den Italienern ist ja so, da ist ja irgendwie jeder mit jedem verwandt. Plötzlich sitzen da 25 Leute statt 15 Leute. Und dann man sich fragt, ja, wer, was mache ich denn jetzt? Zum Glück habe ich noch drei Flaschen Wein im Auto, hier für dich und du, Pech, teilt euch, oder, wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht ist es eine Idee. Ein Geschenk weniger. Ich finde, das nimmt mir ziemlich viel Stress ab. Und ich kann mich da reindenken und gibt mir auch Freiraum für andere Dinge. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Give more. Gib mehr. Gib mehr. Mut zu größeren Geschenk. Das lernen wir auch von Jesus. Weil er gibt uns ein richtig, richtig, richtig dickes Geschenk. Weil Weihnachten im Sinne Jesus zu feiern heißt, dicke Geschenke verteilen. Also richtige Geschenke. Ja? Da kann ich im Kaufhaus mir keins davon kaufen, glaube ich. Also richtig, richtig dicke Geschenke hat immer was mit Zeit zu tun. Mit Wahrnehmen. Das anderen Wahrnehmen. Zeit zu investieren in den anderen. Von Jesus können wir lernen, hab den Mut wirklich zu großen Geschenken an Weihnachten. Investiere in Beziehungen. Dass der Mensch sich das auch merken kann. Ich werde wahrgenommen. Ich werde gesehen. Und gerade wir als Gemeinden oder auch als Haus Saron nehmen wir die Menschen wahr, die uns begegnen. Es kann ja auch dann überraschend sein und sehr unterhaltsam werden. Zeit für unterschiedliche Dinge. Ich habe mir überlegt, dieses Jahr tatsächlich, wir treffen uns am ersten Weihnachtsfeiertag und ich habe mir jetzt bei einem Spielwaren-Großhändler aus dem Internet, kann man das so sagen, Tombola bestellt. Und mal gucken, was passiert. Wir nehmen auch immer, ich muss ein paar Zehnerle mitbringen, Kleingeld, weil so ein Kärtchen kostet immer so 20 Cent oder 10 Cent oder 50 Cent. Die sind ja alle nicht vorbereitet. Ich hole dann immer die 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine und gebe den Kleingeld raus und dann mal gucken, was passiert. Ich würde es euch natürlich gern berichten, aber das ist eine Idee, wo ich gedacht habe, warum nicht? Warum nicht nochmal so eine alte Tradition ins Leben rufen? Und ich weiß, das haben wir bestimmt die letzten 20 Jahre nicht mehr gespielt. Ja, muss mich aber bitte erinnern, weil ich vergesse es dann. Oder gemeinsam kochen, gemeinsame Bilder anschauen, Zeit gemeinsam zu singen. Das ist eher schwierig bei meiner Familie, weil ich komme aus einer nichtgläubigen Familie. Daher, wenn ich jetzt da Weihnachtslieder singen möchte, werde ich eher, naja, egal. Aber ich bringe die Tombola mit. Oder das Zeit, einfach über das letzte Jahr zu reden. Wie war denn mein Jahr 2024? Sich eigentlich einfach wahrnehmen. Also give more. Sieh den anderen. Und das vierte, was sie sagen, ist love all. Also liebe alle. Wir können es so übersetzen, als Beschenkte weiterschenken. Ich bin der Beschenkte und möchte es weiterschenken. Das Geschenk geht immer weiter. Das Geschenk hört auf, letztendlich nie hört es auf zu existieren, wenn ich es weitergebe. Aber es hört auf in dem Moment, wo ich stehen bleibe, wo ich es nicht mehr weiterschenke. Aber jetzt, wo ich der Beschenkte bin, als Beschenkter weiterschenken. Und ich stelle mir das gerade so vor, wenn ihr sagt, wir geben jetzt weniger aus, und ihr macht dieses Jahr ein Geschenk weniger, oder wir wichteln, dann haben wir ja Geld übrig. Und legen das auf den Tisch und überlegen vielleicht gemeinsam, was kann man damit Gutes tun? Weil seit dem ersten Weihnachten und schon viel früher, besonders aber bei Jesus, war der Fokus auf den Bedürftigen. Weihnachten war ein Fest für Bedürftige. Jetzt vielleicht zu überlegen, das ersparte Geld nehmen und gemeinsam darüber nachdenken, wem kann man damit etwas Gutes tun? Und was hat das für eine Kraft, wenn man gemeinsam überlegt an einem Tisch, wofür das Geld vielleicht übrig sein kann? Und das vielleicht sogar eine tolle Weihnachtserinnerung werden kann. Wenn ihr euch in ein paar Jahren zurückerinnert und sagt, wisst ihr noch? Und das hat unser Weihnachten ganz besonders gemacht. Das hat uns verbunden. Wir haben uns beschenkt. Wir wurden beschenkt, haben aber gemeinsam weitergeschenkt. Also wie wird dein Weihnachten 2024 bedeutsam? Wie wird es schön? Das war meine Ausgangsfrage. Und ich glaube tatsächlich, wir können vom ersten Weihnachten lernen. Weil seit dem ersten Weihnachten geht es zentral um Anbetung. Anbetung dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Seit dem ersten Weihnachten geht es zentral um Geschenke, die man nicht kaufen kann. Es geht um Beziehungen, es geht um Zeit. Und investier da rein. Und seit dem ersten Weihnachten geht es um einen totalen Fokus auf den Bedürftigen. Wer lebt weniger im Reichtum als du? Wem könnt ihr was davon abgeben? Vielleicht kann man ja als Familie sich zusammensetzen. Und ich weiß und ich glaube, das machen viele vielleicht schon von euch, und überlegen darüber nach, was man damit machen kann. Aber wie wollen wir unser Weihnachten 2024 gestalten? Stellt euch diese Frage. Vielleicht auch mit dieser Schlussfrage, die mitschwingt, an dem Tisch zu sitzen und zu fragen, was bedeutet es? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es konkret, Jesus nachzufolgen am 24.12.2024? Was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen? Ich bete. Jesus, und dafür danken wir dir, dass wir jedes Jahr ans erste Weihnachten erinnert werden. Und ich danke dir, dass du da unser Vorbild bist und sein möchtest. Und jetzt geh du mit uns in die neue Woche, aber auch vor allem ins Weihnachten rein, wo jeder von uns sich ja genau diese Frage stellen kann. Was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und danke, dass du uns da nicht alleine lässt. Danke, dass wir als Gemeinde zusammenstehen können, als Freunde, als Hauskreis, als Kollegen, als Brüder und Schwestern. Und danke, dass du uns da immer wieder auch deinen Geist schenkst. Segne du uns in all dem, was wir brauchen. Amen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten und wer kann, erhebe sich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, unser Vater, der dich zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und es segne sich Jesus Christus, sein Sohn, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und es segne dich der Heilige Geist, der in dir lebt und dir den Weg weisen möchte. Geht hin in Frieden des Herrn. Amen.